Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Welt kommt mit dem Klimaschutz längst nicht so schnell voran, wie es nötig wäre, und manche Prozesse in der Industrie oder auch in der Landwirtschaft lassen sich nicht komplett klimaneutral betreiben, zumindest mit heutiger Technik. Zwei Argumente für die Abscheidung und Speicherung von CO2 in tiefen geologischen Formationen. Wir haben in letzter Zeit mehrfach darüber berichtet. In Deutschland ist diese Technik bisher nicht zugelassen, doch die Bundesregierung erwägt, das zu ändern. Der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat dies kritisiert. Und am Telefon begrüße ich Kerstin Meyer. Sie beschäftigt sich bei der Umweltorganisation mit dem Thema. Guten Tag, Frau Meyer.
Ja, guten Tag, Herr Ehring.
Frau Meyer, ist es nicht besser, das CO2 im Boden zu versenken, als es in die Luft zu blasen?
Naja, besser ist, das CO2 überhaupt nicht zu emittieren.
Welche Risiken sehen Sie denn?
Wir sehen da vor allem zwei große Risikokomplexe. Das eine sind die massiven ökologischen Risiken. Das Gas wird ja mit hohem Druck zum Beispiel unter den Meeresboden verpresst. Und in einem Umkreis von ungefähr 100 Kilometern kann da Formationswasser aufsteigen und austreten. Und die Konsequenzen für die marinen Ökosysteme sind wirklich gravierend. Potenziell gravierend, aber eben gravierend.
Das heißt, und Wasser tritt aus oder
genau,
verändert
das
sich?
Wasser, genau, das ist Formationswasser, das sowieso im Gestein da unten ist, aber eben dann durch diesen hohen Druck aufsteigen wird. Und es wird ja auch nicht nur reines CO2 verpresst, sondern da sind ja von den Industrieabgasen auch noch Reststoffe mit drin. Da entstehen Cocktaileffekte, die wirklich schwer zu prognostizieren sind. Und es fehlen eben auch die Instrumente, um diese Lagerstätten ausreichend überwachen zu können und das Austreten von CO2 oder diesen Formationsgewässern zu erkennen.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sieht große Möglichkeiten, auch bei uns im Inland. Haben die Risiken nicht verstanden?
Naja, die müssten Sie sehr gut kennen, denn die waren ja auch beteiligt, wenn ich das richtig sehe, an dem Demonstrationsvorhaben in Ketzin. Da wurde CO2 unter Land verpresst und da hat sich das Gas eben nicht so verhalten, wie die Modelle das vorhergesagt haben. Aus dieser Sicht war das kein Erfolg.
Mhm. Aber dass die Bundesanstalt sieht trotzdem in ausgenutzten Gasspeichern zum Beispiel oder auch in anderen Formationen Möglichkeiten, CO2 zu verpressen und es würde auch unten da bleiben.
Ja,
halten Sie das komplett für Unfug oder sind Sie der Meinung, die müssen ein bisschen strenger gucken und finden dann weniger?
Ja, genau, da müssen wir ein bisschen strenger gucken. Diese leer geförderten Gaskavernen sind ja auch perforiert, da sind ja Bohrlöcher drin. Und wir wissen aus vielen Erfahrungen, dass das Verschließen solcher Bohrlöcher auch sehr, sehr schwierig sein bis unmöglich sein kann. Ja. Und wir müssen uns ja auch vorstellen, wir sprechen hier über einen Zeitraum von 10.000 von Jahren, muss dieses Gas da unten bleiben. Da müssen wir schon sehr, sehr mit sehr großer Vorsorge arbeiten. Das bringt mich aber zu dem zweiten großen Risikokomplex, den ich gerne noch übermitteln wollte. Diese leer geförderten Gaskavernen, das ist natürlich sehr praktisch für die Gasindustrie, erst das Gas leer zu fördern und dann zu sagen, euren Klimamüll, den pressen wir dann wieder da unten rein. Und das ist für uns das neue Geschäftsmodell. Also CCS ist ein Kind der Öl- und Gasindustrie und wird auch als solches eigentlich in die Welt gebracht. Es ist vollkommen unwirtschaftlich, es ist ineffizient und es ist energetisch vor allem ineffizient.
Ist es denn schlecht, wenn die Öl- und Gasindustrie mit der Beseitigung von Klimagasen ein neues Geschäftsfeld bekommt?
Ja, das ist schlecht, weil die Öl- und Gasindustrie und die Schwerindustrie, die sich jetzt nämlich an so ein Klimaabgas-Pipeline-System anschließen will, die müssen alle ihre Emissionen erstmal reduzieren. Wir brauchen einen Phase-out von den fossilen Brennstoffen und insbesondere auch die Schwerindustrie muss ihre Emissionen reduzieren. Dieses CCS ist kein Ersatz dafür und im Gegenteil, wenn wir jetzt sozusagen allen Klimamüll einfach loswerden, dann müssen die ja auch sich gar nicht mehr um die Reduktion ihrer Emissionen kümmern. Das, was man Dekarbonisierung nennt. Wir sehen eben das Risiko, dass diese Dekarbonisierung dann einfach nicht mehr stattfindet.
Welche Lösungen sehen Sie denn für Branchen wie die Landwirtschaft oder die Zementindustrie, wo es heißt, mit heutiger Technik sei eine komplette Dekarbonisierung nicht möglich?
Ja, das nennt man diese unvermeidlichen Restemissionen. Die werden jetzt sozusagen, jede Industrie bewirbt sich jetzt darauf, dass sie unvermeidbar sind. Da fragen wir zum ersten Mal, ist Einweg oder Einwegglas oder Einwegplastik, die ja aus fossilen hergestellt werden, sind die wirklich unvermeidbar? Nein, Die Landwirtschaft, wir brauchen eine Ökologisierung der Landwirtschaft. Wir müssen die Potenziale der natürlichen Senken besser nutzen. Die Moore sind im Moment Emittenten. Die müssen natürliche Senken werden. Da müssen wir sehr viel ambitionierter arbeiten. Und für Zement, das ist ein sehr wichtiges Thema. Diese CCS-Pläne würden dazu führen, dass Zement automatisch klimaneutral wird, nur weil sie sich an eine solche Abgaspipeline anschließen können. Stattdessen brauchen wir eine Politik, eine Politik, die sich darum bemüht, Alternativen für dieses Bindemittel Zement zu finden. Wir müssen sowieso weniger bauen im Bestand. Wir müssen in alternative Baustoffe und Verfahren investieren und nicht in so eine dystopische Klimamüllentsorgungstechnologie.
Noch ganz kurz zum Schluss, würden Sie die CO2-Speicherung möglichst klein halten oder wollen Sie die ganz verhindern?
Ich glaube, ein bisschen CCS wird es nicht geben. Bei den aktuellen Plänen sollen Milliarden in eine Infrastruktur investiert werden. Und damit sind wir sozusagen auf einen Pfad festgelegt. Das heißt, ein bisschen CCS gibt es nicht, deswegen müssen wir es komplett begrenzen.